Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Echte Begegnungen brauchen Zeit, ja? Brauchen auch ein, das klingt jetzt auch so poetisch, aber ein freies Herz, ja, wenn ich die ganze Zeit den Druck spüre, dass ich da noch das und das und das erledigen muss und da war ich noch nicht genug, da muss ich nur mehr Disziplin haben, damit ich das auch noch erreiche und so, dann habe ich gar keinen inneren Raum, um diesen Menschen zu begegnen.
Echte Begegnungen, das gelungene Leben, was wir wirklich brauchen, was für uns bedeutsam ist, die Tiefe des Alltags, ja, hier geht es poetisch zu. Vielleicht, weil es um die großen Dinge geht, im Leben und im Elternsein. Ich frage Leonie außerdem, wie das geht mit dem Weniger ist mehr im Familienalltag, wie sie ihre innere Stimme von den äußeren Erwartungen trennt und wie sie bewusste Entscheidungen in ihrem Familienalltag trifft. Aber erstmal schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist das die Voraussetzung dafür, dass wir bewusst Veränderungen in unserer Familie anstoßen können. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, sowohl online als auch hier in der Praxis und in Seminaren und Online-Kursen. Besonders liegen mir die Gefühle am Herzen, die Gefühle der Kinder, aber auch die Gefühle der Eltern und wie wir einen neuen Umgang damit finden. Überhaupt Veränderung. Wie können wir es schaffen, unser Leben selbstbewusst zu gestalten? Zum Thema Veränderung habe ich einen ganz neuen Kurs, der ist ein bisschen experimentell. Der heißt Transformation, startet morgen am 11. Mai. Das Besondere, dieser Kurs hat kein Thema. Es geht nicht um die Wut, es geht nicht um Achtsamkeit, es geht nicht um Selbstregulation. Nein, es geht um deine Veränderung. Du startest in den Kurs mit deinem Hindernis, mit deiner Herausforderung, mit deiner Challenge. Also das, was du verändern möchtest, ganz individuell in deinem Elternsein. Und wir schauen die 5 Wochen, wie das gehen kann, dass sich eine Veränderung einstellt. Das ist etwas experimentell. Es wird eine kleine Gruppe sein. Es wird ein sehr intensives, ja, Erlebnis sein. Und ich freue mich total auf dich. Jetzt aber zum Gast der heutigen Folge. Leonie Schulte ist Journalistin und dreifache Mutter. Sie schreibt für Magazine wie Eltern Family, für den WDR, für die Brigitte, für das Redaktionswerk Netzwerk Deutschland und sie studiert Psychologie. Ihr eigenes Elternsein war überhaupt nicht so leicht und lockerflockig, wie sie sich das vorgestellt hat. Und darüber die Erfahrung und wie sie den Weg herausgefunden hat, hat sie ein Buch geschrieben. Weniger ist mehr, was Familien wirklich brauchen. Mehr Freizeit und Lebensfreude gewinnen. Vorhang auf für Leonie. Hallo Leonie, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Du hast ein Buch geschrieben, Weniger ist mehr, was Familien wirklich brauchen. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, es hört sich an wie ein Minimalismusbuch. Und auf eine Weise ist es und auf eine Weise ist es keins.
Genau. Das ist kein Buch, wenn man das gelesen hat, dass man danach ein super aufgeräumtes, cleanes Zuhause hat und alles ist weiß und schick und man lebt wie bei schöner Wohnen. Schade. Das ist nicht unbedingt der Fall. Also zumindest kann ich es nicht versprechen, weil bei mir sieht es auch nach dem Schreiben dieses Buches auch immer noch nicht immer so aus wie bei schöner Wohnen. Aber ich glaube ganz wesentlich und deswegen ist es natürlich doch ein Minimalismusbuch, weil es um diese Grundhaltung geht, beziehungsweise um die ganz wesentliche Frage, was brauche ich eigentlich wirklich? Und das hat im Familienkontext natürlich irgendwie super viele Facetten und da geht es auch ums, nicht ums Einrichten, aber ums Besitzen, ums um den ganzen Kram, den man so zu Hause hat und der so mega viel ist und einen irgendwie überfordert, aber auch um die Erwartungen, die ich an mich als Mutter, als Vater habe und auch so ein bisschen auch so Freizeitgestaltung, ne? Also wie sieht unser Alltag eigentlich aus und wie hetzen wir so dadurch? Also von daher, diese Frage, wo können wir reduzieren, wo können wir Ballast loswerden, ist total wesentlich, nur lebt man danach nicht in einem Tiny House irgendwie und alles ist weiß.
Was brauche ich wirklich oder was brauchen Familien wirklich?
Also erstmal ist es so, dass die Antwort auf diese Frage natürlich super individuell ist, weil wir Familien alle in ganz unterschiedlichen Kontexten leben und jeder irgendwie so seinen Alltagsstruggle so ein bisschen hat. Aber ich glaube, was ganz Wesentliches ist, dass man sich überhaupt erstmal diese Frage stellt. Also, dass man so, dass es einem gelingt, das Außen ein Stück weit außen zu lassen und mehr so eine Inneneinsicht zu haben oder beziehungsweise erstmal sich trauen, zu sich selbst zu fragen, was brauche ich denn wirklich? Also sich so ein bisschen loszusagen von den Erwartungen, die an mich als Mutter, als Vater gerichtet werden, von den Erwartungen, die ich an meine Kinder vielleicht auch habe, was ich glaube, wie Familie zu sein hat, sondern ja, dass wir mal versuchen, das auch mit einem Gefühl zu verbinden, was fühlt sich denn eigentlich richtig für uns an und ja, was ist bedeutsam in unserem Leben?
Was ist bedeutsam in deinem Leben?
Das sind ganz viele Dinge. Das ist Familie, aber auch nicht nur. Ich bin zum Beispiel super gerne Journalistin und ich studiere auch gerade zum Beispiel noch und zwar einfach, weil auch das mache ich super gerne und die Herausforderung ist, all das immer zu integrieren und aber auch wirklich auch so auszuwählen, so, ja, was ist mir dann doch wie wichtig? In meinem Buch, ich hatte auch unter anderem mit dem Gerald Hüther geschrieben, der hat immer gesagt, wir Eltern, wir Familien, wir haben kein Problem mit Zeit, sondern wir haben ein Problem mit der Zuschreibung von Bedeutsamkeit. Mhm. Das klingt so ein bisschen schwurbelig, ja, vielleicht so, oder zumindest so ein bisschen, das ist erstmal nicht konkret, aber dann ja doch ganz konkret, weil, ja, genau, wir mal überlegen müssen, okay, was ist uns wichtig im Leben und wie viel Zeit wenden wir eigentlich dafür auf? Und meine Familie ist mir zum Beispiel wirklich bedeutsam. Und in der Konsequenz habe ich auch so gemerkt, ich brauche wieder mehr echte Begegnungen, mehr echte Zeit, wo ich mich wirklich konzentriere auf meine Familie, auf meine Kinder, auf meine Partnerschaft. Aber ich kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und deswegen habe ich geguckt, was ist mir etwas weniger bedeutsam und versucht da ein bisschen zu reduzieren und Ballast abzuwerfen.
Was hast du als letztes über Bord geworfen von dem Ballast?
Das ist ein Prozess. Da ist, glaube ich, noch ganz viel Potenzial. Für mich hat sich bewährt, dass ich wirklich schaue, dass ich mehr im Hier und Jetzt bin und weniger die Probleme der Zukunft wälze. Ich glaube, das ist auch etwas, was für uns Familien ganz oft schwierig ist. Wir sind in Gedanken irgendwie, hey, was, wenn wir das und das machen, dann wird es voll die Auswirkungen auf die Zukunft unserer Kinder haben. Ich finde, das ist so ein Bleigewicht. Das liegt wahnsinnig schwer auf unseren Schultern, weil wir immer glauben, oder auch, also das hat was mit, das ist im Familienkontext, ne, wenn wir sagen, okay, bei den Kindern, wenn wir da und da einknicken, wird das irgendwie sich negativ auf die Kinder auswirken. Oder wir wollen, dass doch die Kinder so und so gedeihen und deswegen müssen wir da jetzt viel reingeben, damit das in Zukunft irgendwann total super wird. Das Gleiche haben wir, finde ich, auch im Job, dass wir ganz oft so denken, oh, wir müssen jetzt irgendwie die und die Weichen stellen für unsere Karriere, damit in Zukunft sich irgendwas einlöst. Und für mich war das Allerwesentlichste, diese Zukunftsgedanken tatsächlich so ein Stück weit beiseite zu schieben und mir zu erlauben, im Hier und Jetzt es irgendwie ganz gut zu haben. Das hat ungemein Ballast abgeworfen tatsächlich.
Wie gelingt dir das, mehr im Hier und Jetzt zu sein? Hast du da Tools?
Also manchmal sind es tatsächlich solche Achtsamkeitsgeschichten, dass wenn ich mit dem Hund im Wald gehe, dann versuche ich auch mit dem Hund im Wald zu sein und nicht noch irgendwie auf mein Handy zu gucken und 1000 Mails zu checken oder so. Genauso, also für mich ist tatsächlich das Smartphone, ne, das ist so, damit arbeite ich ganz viel, ich arbeite ganz viel digital, aber deswegen habe ich bewusste Zeiten, wo ich das Smartphone dann auch weglege, wenn wir am Tisch sitzen oder sowas natürlich sowieso. Also tatsächlich so ein bisschen die Achtsamkeit in den Moment zu legen, ja, das ist auf jeden Fall ganz wesentlich. Aber es sind halt ganz viele kleine Entscheidungen am Tag zu treffen, ne? So zu merken, boah, ich hätte jetzt eigentlich 1000 Einladungen irgendwie für den Abend und für die nächste Woche und ich spüre aber in mir selber gerade, ich bin irgendwie total gestresst, total leer. Manchmal nehme ich die Einladung dann trotzdem an, weil auch ich sowas kenne wie ne, Fear of Missing Out, FOMO kenne ich auch. Ich will nichts verpassen. Aber manchmal muss ich da mal so kurz durchatmen und spüren, fühlt sich das eigentlich gut an, jetzt diese Einladung zum Beispiel anzunehmen. Ne? So. Und dann zu sagen, nee, fühlt sich jetzt nicht gut an. Und dann mach ich's nicht.
Also würdest du
Total
jemandem raten,
befreiend.
der sagt, aber diese inneren Stimme zu trauen und die dann wirklich auch ja, zu spüren und den Unterschied zu merken zu den Erwartungen der anderen, die ich so in mir trage. Was würdest du da raten, wie man da anfängt?
Also es sind ja nicht nur die Erwartungen der anderen, es sind ja auch meine eigenen Erwartungen. Ne? Das sind ja so diese ganzen gesellschaftlichen Normvorstellungen, die ja ihren Sinn und Zweck haben. Ne? Wir haben ja so eine gesellschaftliche Normen, die geben uns ja Sicherheit und die brauchen wir als Gesellschaft. Aber sie können eben auch wie so Bleigewicht eben auf uns liegen. Und ich finde immer, der erste Schritt ist, sich klarzumachen, dass es das gibt, dass andere Menschen Erwartungen an uns haben und dass viele Erwartungen, die wir an uns selbst haben, auch aus diesen gesellschaftlichen Normen resultieren. Und die sind ja auch nicht immer stimmig. Also das ist ja auch so, wir haben ja auch sehr unterschiedliche Normen, die wir zu erfüllen haben oder glauben, sie erfüllen zu müssen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich erstmal dessen überhaupt bewusst zu werden und dann wirklich versuchen, immer mehr in sich selbst hineinzuspüren, okay, aber will ich das denn wirklich? Und woher kommt dieser Glaubenssatz zum Beispiel, dass ich jetzt bestimmte Dinge tun muss oder was eine gute Mutter jetzt tun muss oder was auch immer? Ist es das, weil ich das wirklich empfinde oder weil ich glaube, das zu tun? Und da ist in uns drin schon ganz viel Potenzial, das herauszuarbeiten. Aber das geht halt nicht von heute auf morgen, ne? Da muss ich schon ein bisschen geduldig mit mir sein. Also ich kann es aber lernen für mich.
Wie hast du es gelernt? Was war dein erster Schritt?
Auch hier, es ist immer noch ein Prozess, aber ich kann gar nicht sagen, okay, ich habe jetzt diesen einen Schritt gemacht und dann war es das. Ich habe aber, also für mich, ich beschreibe das in dem Buch, ne? Es gab so einen Moment, meine Mutter also ich war, als ich meine jüngste Tochter gekriegt habe, die ist jetzt inzwischen, ist sie 13, das heißt, also es ist fast 13 Jahre her, diese Situation, ich saß irgendwie da heulend mit diesem Baby im Arm, weil ich dachte, so Mist, ich kann das alles gar nicht erfüllen und es sind so viele Sachen, die ich können muss als Mutter und habe das irgendwie ja gar nicht gelernt. Also so die totale Überforderung, weil ich dachte, ich muss das alles können und das muss doch irgendwie in mir sein. Das war so dieser Glaubenssatz, wir haben das doch so in uns angelegt, ne? Wir Frauen, wir sind doch von Natur aus so eine gute Mutter und das müssen wir doch alles sein. Und ich muss die Antworten auf alle Fragen wissen. Ich glaube, das habe ich so gedacht. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, also wir haben dann da länger drüber gesprochen und ich finde es ganz interessant, dass sie zu mir etwas gesagt hat und ich 13 Jahre später habe ich ein Buch dann darüber geschrieben, aber sie sagte, hey, Leonie, ich gebe das nur einmal im Leben, nur einmal auf dieser Welt. Es ist nicht die Aufgabe, es so zu machen wie alle anderen. Es ist so die Aufgabe, als Mensch sich zu unterscheiden, zu gucken, was ist man selbst. Und das hat mich tatsächlich durch dieses Elternsein getragen. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das, was ich glaube, sein zu müssen, das muss ja gar nicht stimmen, sondern ich habe selber die Deutungshoheit über das, was für mich wichtig ist. Ja, ist jetzt so ein bisschen philosophisch, aber tatsächlich war das für mich, was es irgendwie in Gang gebracht hat, mir darüber Gedanken zu machen.
Was für ein weiser Rat, oder?
Ja, und ich saß da weinend, also mit so einem, ich saß weinend da, mein Baby weint, also ich hatte das gar nicht erwartet, dass da jetzt
Was
so was
Tiefes kommt.
Weises rumkommt, aber tatsächlich hat sich das, ja, war das auf jeden Fall ganz wichtig.
Welches Bedeutungsvolle hast du dann für dich entdeckt oder gewählt?
Du, das hat ja Also es war jetzt, sind so sehr tiefe Gedanken oder es war sehr tief, was meine Mutter da gesagt hat, aber es hat ja im Alltäglichen ganz viele Facetten. Ne? Nehmen wir zum Beispiel den Arbeitskontext. Ich finde immer so das zusammenzukriegen, ne, Familie und Beruf ist ein total interessantes, schwieriges, fast unmögliches Thema, aber trotzdem lohnt es sich ja sich darüber Gedanken zu machen. Und zwar, vor allen Dingen finde ich, lohnt es sich Gedanken zu machen, wie will ich das denn? Wir sind aber so ein bisschen so gefangen in so einer Art Käfig, ja, dass wir sagen, okay, es gibt halt so die 40-Stunden-Woche und es gibt irgendwie und die Festanstellung und das und das und das und es gibt die Rahmenbedingungen und das sind dann ganz oft so Denkbarrieren, die einfach schon da sind, weil wir es als gegeben hinnehmen, ne? Und irgendwann, ich wollte mir, also es war klar, als ich ein Kind gekriegt habe, dass ich im Journalismus ist es super schwierig, diese Vereinbarkeitsfrage, wenn du festangestellt bist, ist super schwierig mitunter. Und mir war klar, wenn ich beides will, also arbeiten, aber auch irgendwie wirklich so bewusste Zeit, bedeutsame Zeit mit meinem Kind zu verbringen, ohne in diesem Hamsterrad gefangen zu sein, muss ich es irgendwie anders denken. Und hat mir dann erlaubt, da ja die Deutungshoheit ein Stück weit zu haben und zu sagen, okay, ich will weder eine Festanstellung, noch will ich aber irgendwie super prekär arbeiten. Ich will bedeutsame Zeit mit meinem Kind verbringen. Und ja, dann habe ich irgendwie geguckt, wie ich das zusammenkriege. Also ich habe mir selber erlaubt, außerhalb, es ist dieses outside the box denken, ja. Also ich habe das ist natürlich in meinem Berufsfeld. Ich bin jetzt freie Journalistin. Es ist ein Stück weit einfacher als in anderen Berufsfeldern. Aber es geht erstmal darum zu gucken, okay, was will ich wirklich? Was bedeutet mir was? Und dann zu gucken, wie kann ich es hinkriegen? Statt immer zu gucken, wie passe ich mein Leben, mein Familienleben in die vorgegebenen Rahmenbedingungen. Ne? Beantwortet das ein Stück weit eine Frage?
Wann spürst du vielleicht auch diese Tiefe, die da anklang in der Antwort deiner Mutter in deinem Alltag?
An ganz vielen kleinen Stellen. Aber ich muss das dazu sagen, ich kenne auch das andere. Ne? Ich habe dieses Buch nicht ohne Grund geschrieben. Ich habe ganz oft auch abends da gesessen und nicht gewusst, wie ich den nächsten Tag bestreiten kann. Ne? Ich habe ich kenne diesen ganzen Struggle, dieses Gefühl, boah, es ist einfach alles zu viel. So diese Bedeutungsschwere, oder das sagen wir mal so, dass ich im Alltag so viel bedeutungsvolle Momente spüre, das ist auch immer noch ein Prozess, aber er gelingt mir immer besser. Und ich glaube, was mir wirklich hilft, ich meine, mittlerweile sind auch wirklich Experten, die das auch immer wieder sagen und Expertinnen, dass so etwas wie Demut und Dankbarkeit, ne, das sind auch so wahnsinnig schwere Worte, aber die sind ganz, ganz wichtig. Und ich fühle mich ganz oft gesegnet mittlerweile, ne, so in meinem Leben, weil es mir gelingt, in diesen Alltäglichkeiten wirklich ganz viel Dankbarkeit zu empfinden. Also das sind dann solche Momente wie, ich sitze tatsächlich zwischendurch mal 10 Minuten in meinem Garten. Ich habe einen Garten, das ist schon erstmal voll das Privileg. Dann sitze ich da manchmal 10 Minuten und ich kann einfach nur die Kinder dabei beobachten, wie sie so spielen, zum Beispiel. Und das sind so Momente, die finde ich super wertvoll. Das ist nicht der große Ausflug, es ist nicht das Animationsprogramm, es ist nicht das Förderprogramm für irgendwas, keine Ahnung, sondern es ist einfach irgendwie so in dem Moment sein und die Dankbarkeit dafür spüren. Ja, das ist es, glaube ich.
Du schreibst auch im Buch, ich habe ein volles Leben mit einem erfüllten verwechselt, ne?
Ja, und ich glaube, das geht vielen so, oder? Also, es ist, Es gibt natürlich die einen Menschen, die, ich nenne das immer so ein Puppenstubenleben führen, ne? Bei dem so alles ganz geordnet ist und auf keinen Fall in irgendeiner Form etwas außer Kontrolle sein darf. Diese Menschen gibt es. Und dann gibt es die anderen Menschen, und dazu zähle ich mich, die sehr ansprechbar sind fürs Außen, ne? So, die sich schnell begeistern können für Dinge, die sich aber die auch so vulnerabel sind für Erwartungen, ne? So, die das spüren, was erwartet man von mir, was erwarten meine Freunde von mir, was erwartet mein Arbeitgeber, die Gesellschaft, meine Kinder, was erwarten die alle? Und diesen Menschen geht es dann eben so wie mir. Das ist so, das ganze Leben ist so voll, dass man sich mit nichts mehr richtig committet. Also der Sven Brinkmann, es ist ein Psychologe, und der hat ja auch mehrere Bücher geschrieben, und der verwendet immer diesen Begriff des Commitments, und ich finde es ganz wichtig. Der sagt, womit fühlen wir uns verbunden und verpflichtet fühlen? Und wir Eltern heute fühlen uns mit so wahnsinnig vielen Dingen verbunden und verpflichtet, dass wir das aber gar nicht mehr in der Tiefe so erfüllen können. Also wir wollen ja die eierlegende Wollmilchsau sein, ne? Die wollen wir sein. Aber, und das finde ich total wichtig, die Gesellschaft erwartet das auch von uns. Also es ist nicht nur, dass wir total doof sind, weil wir so viele Sachen von uns erwarten, und das könnten wir doch alles irgendwie einfach über den Haufen werfen und damit wär alles fein, sondern wir sollen ja auch die berufstätige Mutter sein, ne? Der fürsorgliche Vater. Wir sollen unsere Kinder fördern. Wenn wir das nicht tun, dann ne, heißt aus der Schule oder vom Kinderarzt oder von der Kinderpsychologin oder was auch immer, ne, dann sehen wir schon wieder, wo wir auch wieder mehr leisten müssen. Also das heißt, es gibt auch ein Außen, was einfach immens viel von uns verlangt. Das Ehrenamt, wir sollen uns auch noch um Nachbarschaftshilfe und keine Ahnung, ja, wir sollen uns für die Gesellschaft engagieren, und wir wollen es ja auch. Aber wir haben nur ein bestimmtes Kontingent an Zeit, an Herz, ja, womit wir uns dann wirklich verbunden und verpflichten können. Und das gilt es, glaube ich, sehr auszuwählen und da bewusster Entscheidungen zu treffen. Womit committe ich mich?
Wie triffst du diese bewussten Entscheidungen?
Manchmal über Trial and Error, wie vieles im Elterndasein, also Versuch und Irrtum. Ich glaube, so geht Erwachsenwerden, so geht Menschwerden. Und manchmal ist es so, dass ich merke, dass ich mich zum Beispiel für etwas engagiere, sei es jetzt zum Beispiel ein Ehrenamt oder so, und ich merke, boah, das erfüllt mich aber gar nicht so, dass ich dann merke, okay, da muss ich jetzt mal nachsteuern und auch Entscheidungen treffen, die schmerzhaft sind, weil ich zum Beispiel Menschen enttäusche. Das ist ja nicht so einfach. Wir wollen ja niemanden enttäuschen, schon gar nicht uns selbst. Also genau, Trial and Error ist, glaube ich, das Allerwesentlichste für mich zumindest. Naja, und dass ich halt auch wirklich mich nochmal so frage, dass ich meiner Grenzen bewusst bin, der Endlichkeit meiner Zeit, ja, mein Tag hat 24 Stunden, und es geht einfach nicht, dass ich mich für alles engagiere, dass ich allem so viel Zeit einräume. Und ich finde zum Beispiel beim Thema Freundschaften und sozialen Kontakten habe ich für mich inzwischen einen Weg gefunden. Auch da lerne ich noch, aber dass ich meine Kontakte, ich kann nicht mit allen gleich tiefen Kontakt haben. Ich habe sehr enge Freundschaften, und ich habe Freundschaften, die etwas weniger eng sind, aber ich wähle zum Beispiel inzwischen deutlich besser aus, wer tut mir gut. Im Sinne von, wer akzeptiert, dass ich auch Grenzen habe, und wenn ich sage, ich würde gerne vorbeikommen, ich kann aber einfach nicht, es ist mir einfach zu viel. Wer mir da ein schlechtes Gewissen macht, da merke ich so, dass ich dann auf innere Distanz gehe und dann auch im Zweifel akzeptiere, dass ich diesen Menschen enttäusche und da eben dann nicht mehr so die Zeit finde für diesen Kontakt.
Zuerst, als du darüber gesprochen hast, dachte ich, also, dass wir nicht alles machen können, ne? Dass unser Tag endlich ist und dass wir nicht diese ganzen Dinge, die uns ja auch Spaß machen, die uns da irgendwie ziehen, dass wir die nicht alle bedienen können, hatte ich so ein Gefühl von Traurigkeit, ne? Und jetzt am Ende aber, als du gesagt hast, ne, dass du auswählst ganz bewusst, wer dir gut tut und wer dir nicht gut tut, hatte ich eher sowas gefühlt wie auch so eine Freude und ja, so ein Empowerment da drin.
Ja, total, weil es sind doch die tiefen Begegnungen, die uns doch, die ja auch ganz wesentlich, das weiß, wissen wir ja auch mittlerweile auch so aus der Forschung, ne, wenn man, das sind ja so wahnsinnig tiefe Fragen, ja, aber was ist das gelungene Leben? Und so soziale Verbundenheit ist ja etwas, was so für uns Menschen ganz, ganz wesentlich ist. Und dem geben wir ganz oft zu wenig Raum, beziehungsweise wir haben uns eine Welt geschaffen, die wenig Raum dafür lässt. Ne? Und ja, auch Gerald Hüther ist das, glaube ich, der sagt dann auch, wir haben so eine Multi-Optionsgesellschaft. Ne? So, überall ist irgendwas und man kann irgendwie alles machen und alles verpassen und so. Und zu diesem Fear of Missing Out gibt es ja eben auch The Joy of Missing Out. Das ist ja das Pendant dazu. Die Freude daran, etwas zu verpassen. Ich glaube, einige von uns hatten in der Corona-Krise so ein Gefühl, dass wir so gemerkt haben, boah, wie gut tut diese Entschleunigung.
Ja.
Natürlich gab es auch viele fürchterliche Dinge, also ich würde es auch immer nicht so schönreden, aber ich glaube schon, dass es hilfreich ist, die Dinge, die uns widerfahren, in irgendeiner Form nützlich zu machen und da zu schauen, was haben wir davon. Und für mich war die Corona-Krise zum Beispiel auch so ein krasser Aha-Moment, was meinen Job anging, weil ich, also ich bin ja freie Journalistin und die Corona-Krise, die fing an und ich war alle meine Aufträge los, also volle Existenznot quasi, weil die großen Verlage erstmal die Aufträge eingedampft haben für eine Zeit. So, und ich habe
die Leute haben ja mehr Zeit eigentlich zum Lesen, die brauchen ja mehr Inhalt, die brauchen ja auch Unterstützung, die brauchen ja Support. Ne? Wie kommt man denn dazu zu sagen, in so einer Krise, wir stellen jetzt die Versorgung mit Zeitschriften ein oder mit Inhalten? Das ist ja total erklärend.
Ja, das war total, aber es hatte tatsächlich, ich glaube, betriebswirtschaftliche Gründe, weil der Anzeigenmarkt noch mehr eingebrochen ist, weil wiederum die Unternehmen genau da gespart haben.
Richtig.
Hat sich ja dann tatsächlich auch wieder umgekehrt. Also ich habe dann plötzlich mehr gearbeitet als je zuvor in dieser Corona-Krise. Mhm. Aber so die ersten 3 Monate waren halt so ein bisschen geprägt. Also ich hatte noch Altaufträge abzuarbeiten, deswegen ich trotzdem auch so diese Doppelbelastung aus Homeschooling, Homeoffice und allem drum und dran hatte. Aber ich hatte plötzlich etwas, was ich noch nie in meinem Berufsleben hatte. Und zwar hatte ich plötzlich keinen Leistungsdruck mehr.
Okay.
Ich hatte nicht mehr das Gefühl, in irgendeiner Form was Besonderes leisten zu müssen, sondern in dieser Corona-Krise, vor allem im ersten Lockdown, war einfach irgendwie jeden Tag überleben, ja, also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch im übertragenen, hat erstmal gereicht. Und es hat von mir keiner Glanzleistungen erwartet, weil alle waren ja irgendwie in so einem, ist das krass, dass die ganze Welt steht still und wir ordnen die nochmal neu. Das heißt, es hat von mir keiner was erwartet und ich habe aber auch von mir keine beruflichen Glanzleistungen erwartet, sondern es war okay, den Tag gut zu schaffen. Und ich habe gedacht, ich habe mich so befreit gefühlt, weil es gereicht hat. Mhm. Und das zum Beispiel war auch so ein ganz wichtiger Aha-Moment für mich, weil ich mir das erhalten wollte, dass es einfach auch mal, dass es auch reicht, dass ich nicht jeden Tag im Job, in der Familie, überall super Leistung erbringe.
Das berührt mich, das erinnert mich an Winnicott, ne, die Good Enough Mother.
Oder? Ja, genau.
Auch was ich häufig in Seminaren erlebt habe und aber auch ne, teache, ist dieses, dass wir einfach gut genug sind, wie wir gerade sind. Und das hört
aber das sagen wir uns so selten.
Ja. Und vor allem spüren wir es, glaube ich, zu selten. Weil es eine Sache, wenn ich mir das sage, und das andere ist, wenn ich es erfahre. Ne? Und es hörte sich bei dir an wie so eine relativ ganzheitliche Erfahrung, wo du es gespürt hast. Ich bin genug. Ich bin so, wie ich bin, gut.
Aber dafür brauchte es eine Pandemie. Das muss man sich ja dann mal vergegenwärtigen.
Ja.
Also, wie krass das ist. Ne? Mhm. Und wir sind ja oft mit den anderen Menschen um uns herum viel gnädiger als mit uns selbst. Ne? Okay. Ich mag das ja immer nicht, so diese ganzen Geschichten um diese Mommy Wars, weil, also dass die gerade so Mütter sich untereinander so bekriegen, das mag es mag es einzelne Erfahrungen geben, die das hergeben, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir oft mit den Müttern und Vätern in unserem Umfeld viel gnädiger. Und ich finde, da hilft es auch manchmal, wenn man so auf sein eigenes, in Anführungsstrichen, Scheitern guckt, sich auch mal zu überlegen, was würde denn, wenn es jetzt nicht ich wäre, sondern meine Freundin zum Beispiel, was würden wir ihr sagen? Und mit der wären wir ja auch, da wären wir viel liebevoller und achtsamer, als wir oft mit uns selbst sind. Ne?
Ja, ich glaube, es hängt ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Es gibt Leute, die sind auch mit anderen Leuten ungnädig.
Ja, die gibt es auch tatsächlich. Das will ich auch nicht negieren. Aber im Großen und Ganzen glaube
zumindest
ich,
mit einer Freundin sind wir häufig gnädiger als mit uns selbst. Ja, das würde ich auch unterschreiben.
Ja, viele werten natürlich andere Lebensmodelle, andere Entscheidungen, aber es hat ja dann auch oft mit einem mangelnden Selbstwert zu tun. Ne? Das brauchen wir ja nur das Abwerten, wenn wir uns selber so wahnsinnig aufwerten wollen und müssen. Ja. Und
also du hast aus der Pandemie, hast du diese Erfahrung gemacht, tatsächlich wirklich, ich bin gut genug, wie ich bin. Was hast du noch mitgenommen, wenn wir so positiv gucken, was hast du noch vielleicht gelernt?
Aus der Pandemie?
Ja, aus der Krise.
Ja, auf jeden Fall, also um jetzt den Buchtitel nochmal zu nehmen, ne? Weniger als mehr.
Ja.
Diese Entschleunigung habe ich total mitgenommen. Es gab so einen Nachmittag oder einen Vormittag war das, da war ich mit meiner jüngsten Tochter, ich wohne hier relativ nah an einem See und wir haben eine halbe Stunde auf so einer Holzbrücke gesessen und Kaulquappen beobachtet. Und das ist jetzt solche Situationen habe ich relativ selten im Alltag und ich würde auch nicht jeden Tag mit meiner Tochter eine halbe Stunde gucken wollen, aber mir ab und zu diese bewussten Momente zu nehmen mit meinen Kindern, das habe ich in der Pandemie nochmal stärker gelernt und das habe ich tatsächlich auch mit in unseren Alltag genommen, dass da geht es eben nicht darum, die großen Ausflüge zu machen oder so, das konnten wir in der Pandemie nicht. Und können wir auch jetzt ehrlicherweise oft nicht, weil weil irgendwie entweder immer was ist oder ich auch einfach keine Nerven dafür habe oder was auch immer. Und es ist auch nicht notwendig, sondern wie schön das einfach ist, so um den See zu spazieren oder so.
Ja.
Und wie schön es aber auch ist, dass soziale Begegnungen wieder möglich sind. Also das finde ich ist auch ganz wichtig zu merken, dass wir das brauchen. Einander, aber eben in wahrhaftigen Begegnungen.
Was können wir tun, um wahrhaftige Begegnungen mehr in unser Leben einzuladen? Was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand hört und sagt, das hört sich total spannend an, das berührt mich vielleicht sogar. Ich habe da eine Sehnsucht nach. Aber wie mache ich das? Weil dann im Alltag fühlt es sich vielleicht doch dann irgendwie so, so schal oder so oberflächlich an und manchmal ist das, dann hört man so einen Podcast, denkt so, das würde ich auch haben, aber wo fange ich an? Wie gestalte ich das?
Also ich glaube, das Wichtige ist, erstmal, dass wir das so als Bedürfnis anerkennen für uns, ne? Dass es nicht darum geht, immer, also dass wir haben ja, ich glaube, ein ganz Riesenproblem, was wir haben, was auch zu diesem Phänomen zum Beispiel von diesem Burn-on führt. Das ist ja so ein bisschen die Vorstufe eines Burn-outs. Ja? Also wir beim Burn-on, wir funktionieren immer noch total gut, aber wir fühlen tatsächlich oft so eine Leere, weil wir so durch den Tag hetzen, weil wir so Und ich glaube, dass das ein Phänomen ist, was ganz viele Eltern kennen, was ich auf jeden Fall kenne, wenn der Alltag zu voll ist, dass wir so, wir haken es nur noch ab, ne? So, okay, Oma gesehen, Haken dran. Ja, so, Kind zum Fußball gebracht, ja, Haken dran. Keine Ahnung, im Job irgendwie Projekt abgeschlossen, Haken dran. Und dass wir kommen in so einen Strudel rein, ja, dass wir an alles nur noch einen Haken setzen. Und wenn wir Stress haben, neigen wir ja dazu, in erster Linie an uns selber, also bei uns selber zu reduzieren. Wir reduzieren die Dinge, die für uns gut tun, die uns gut tun, weil wir sie für vermeintlich verzichtbar halten. Wir reduzieren, dann sagen wir, okay, ich schaff's jetzt Samstag nicht, ich muss Oma treffen und, keine Ahnung, Freundin Sabrina, ja, dann mache ich irgendwie 2 Stunden mit Oma Kaffee und dann fahre ich noch zu Sabrina und dann, keine Ahnung, gucke ich mir noch ein Fußballspiel an mit meinem, mit meiner Tochter oder meinem Sohn. So, und damit wir ganz viele Haken dran machen, aber so schaffen wir natürlich keine tiefen Begegnungen, wenn wir innerlich immer nicht nur auf die Uhr gucken, sondern weil wir diese Getriebenheit so spüren. Wir müssen ja was leisten, ja, wir müssen was schaffen. Was schaffen wir an einem Tag? So, ah, super, 3 Freunde getroffen, mega. Aber das macht uns natürlich nicht zufrieden. Also ich sage es natürlich, das ist eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe in den letzten Jahren, dass wir echte Begegnungen brauchen Zeit. Ja? Das brauchen auch das klingt jetzt auch so poetisch, aber ein freies Herz, ja, wenn ich die ganze Zeit den Druck spüre, dass ich da noch das und das und das erledigen muss und da war ich noch nicht genug, da muss ich nur mehr Disziplin haben, damit ich das auch noch erreiche und so, dann habe ich gar keinen inneren Raum, um diesen Menschen zu begegnen. Und um da nochmal den Bogen zu schlagen zum Thema Arbeiten, Theresa Bücker hat das einmal geschrieben und ich fand es so eigentlich keine neue Erkenntnis, aber trotzdem hat mir das nochmal vor Augen geführt, wie verrückt es eigentlich ist, ne? Die wachen Stunden gehören der Wirtschaft und die müden der Familie. Weil tatsächlich ist es so, ne? Wenn wir jetzt Vollzeit oder vollzeitnah arbeiten gehen, dann sind wir von, sagen wir mal, 9 bis 16 Uhr im Job. So, dann kommen wir total abgehetzt nach Hause, haben vielleicht noch irgendwie Einkäufe zu erledigen oder so den normalen Kram, den man halt irgendwie so macht und der einfach mega viel ist. Das sehen wir auch immer nicht, wie viel das eigentlich ist, dieses Familienmanagement, was das alles so impliziert. Und wir kommen dann aus so einem vollen Tag, kommen wir nach Hause und sind eigentlich total erschöpft und müde. Und das ist dann die Zeit, die wir für die Familie haben. Das ist ja irgendwie schon irrsinnig.
Wie kommen wir da raus? Gibt es einen Weg raus?
Also,
Außer, dass wir die
ich
ganze
finde,
Gesellschaft und die ganze Wirtschaft umbauen. Aber
ich
was kann
finde es
ich
ist,
tun konkret, ne? Also
ja.
ich in meinem Leben?
Also ich finde es erstmal vorangestellt, ganz wichtig zu sagen, ein gewisses Maß an Minimalismus muss man sich auch leisten können. Ne?
Okay, oh.
Also wer ohne Witz jetzt, wer kein Geld hat, ja, der findet es irgendwie hanebüchen zu sagen, ja, verzichte mal ein bisschen und dann bist du entspannter. Also das ist ein Thema für Menschen, die normal gut situiert sind. Ja? Das hat nicht nur was mit der Frage zu tun, wie viel Geld habe ich in der Tasche, sondern auch, wo stehe ich in der Gesellschaft. Ich finde, wenn ich eh schon am Rand stehe, ne, dann fällt es mir schwerer, auf gesellschaftliche Konventionen zu pfeifen, mein eigenes Ding zu machen im Zweifel, weil ich ja noch gar nicht dazugehöre. Ne? Also von daher finde ich, das muss irgendwie so ein bisschen vorangestellt werden, dass klar ist, dass es Menschen gibt, dass es Gruppen gibt, für die dieses Minimalismus-Thema nochmal ganz anders angeschaut werden muss. Und da fände ich es auch anmaßend, wenn ich als bio-deutsche weiße Mittelschichtsfrau da jetzt irgendwie erzähle, wie es geht. Ne? So. Auch zum Beispiel Alleinerziehende, ne? Ist ja auch so ein Thema. Also zu sagen, ja, entspann dich ein bisschen und hier und da kannst du reduzieren, ist natürlich, wenn man alleine für die Fürsorge verantwortlich ist, auch nochmal ein anderes Ding. Genau,
Super
das nochmal
wichtig, ja.
so, ja, das nochmal vorangestellt, genau. Aber wo man zum Beispiel beim Thema Arbeiten, ich glaube, wir haben das halt so verinnerlicht, ne? So 40 Stunden ist Vollzeit, 20 Stunden ist Teilzeit. So. Und das sind halt das sind eben so Rahmen, in denen wir denken. Wir haben auch so, es gibt zum Beispiel, ganz oft ist das ja wirklich so, dass auch aus der Wirtschaft ja ganz oft sowas kommt, so nach dem Motto, nur eine Vollzeitstelle ist auch vollwertig. Ne? Mhm. So, also wir haben, das sind halt so bestimmte Glaubenssätze, selbst wenn wir sie selber nicht aussprechen, aber ich glaube schon, dass das so in uns steckt und da können wir natürlich schon ganz konkret was machen, indem wir uns erstmal erlauben, das anders zu denken und auch da zu sagen, okay, aber ich kann doch meinen Job genauso gut machen und genauso als wichtig und erfüllend empfinden, wenn ich weniger Stunden darauf verwende. Hm. Ne? Also ich bin nicht eine, das sagt man immer so despektierlich, ach, du bist so eine Teilzeitmutti. Ne? Ja, oder man sagt es über andere, ach, so eine Teilzeitmutti ist das halt. Ne? Wow. Und das ist an so vielen Stellen falsch. Mhm.
Ja. aber verletzend ist das und abwertend.
Total. Mhm. Aber trotzdem ist es etwas, was in ganz vielen als Glaubenssatz steckt. Mhm. Ja? So. Das ist halt so, wir sind halt so groß geworden. Ne? Also ich weiß nicht, ich bin Jahrgang 85, ja, so der klassische Millennial. Wir sind halt mit solchen Glaubenssätzen groß geworden. Ne? Dass wenn du, sei die beste Version deiner selbst, ja, so gib ganz viel rein und dann, das ist so eine, uns ist ja auch ein Versprechen gegeben worden, wenn du dich ganz stark engagierst, wenn du ganz viel reingibst, dann wartet am Ende das große Glück, ja, bring ganz viel Leistung und dann wird alles gut. Aber das ist ja nie eingelöst worden. Und
wenn du alles reingibst, bleibt von dir nichts übrig.
Ja, genau. Genau. Wir können da ganz viel in diesem Hamsterrad rennen und am Ende sind wir trotzdem nicht glücklich, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, sich zu erlauben, dass man das anders denken und anders deuten darf. Und dann, also zumindest für mich in meinem Beruf war das auch super wichtig zu erkennen, ich muss nicht jetzt Entscheidungen treffen, die für die Zukunft allumfassend sein werden. Mhm. Ja, so. Also man darf, also ich finde es total beknackt eigentlich, dass man sagt, man muss in dieser Rush-Hour des Lebens, ja, also so diese Zeit, wo die Kinder klein sind, dass man da auch die beruflichen Weichen stellt. Und wenn man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3 Jahre in Teilzeit war oder so, dann wird sich das so und so auswirken. Ich glaube schon, dass es gut ist, sich Gedanken darum zu machen, dass man nicht in Altersarmut rutscht, ja, dass man sich Gedanken darüber macht, dass man so in so ganz, ganz alte Rollenmuster verfällt.
Ja.
Auch das übrigens, ne, bin ich auch reingerutscht, ja. Also wir haben so einen Gender Pay Gap bei uns in der Beziehung und so, ich habe auch am Anfang mich vorrangig um die Kinder gekümmert, weil wir so ein wahnsinniges Gefälle auch, was das Gehalt angeht, haben. Aber dass man Entscheidungen treffen kann und wir haben noch so viel Zeit zu arbeiten, ja. Das ist noch 30 Jahre oder sowas. Es ist irgendwie auch verrückt, dass wir glauben, wenn wir mit Anfang 30 bestimmte berufliche Entscheidungen treffen werden, dass das 30 Jahre lang dann in Stein gemeißelt so sein wird, sondern wir könnten auch später noch Karriere machen oder ich studiere zum Beispiel ja jetzt noch, weil ich so merke, boah, da habe ich noch super Interesse. Also da kann noch so viel anderes möglich sein, dass es total gut wäre, sich zu erlauben, während die Kinder klein sind, in dieser super krass anstrengenden Phase. Erstens, so krass wird es wahrscheinlich nicht mehr im Leben, ja, so schnell, also so anstrengend. Dann erlauben wir uns doch bitte, diese Phase irgendwie auch gut zu überstehen, indem wir uns Zeit lassen zum Atmen, ja, zum Leben, zum tiefe Begegnen. Da sind wir ja drüber gekommen, die tiefen Begegnungen, die müssen ja auch in der Familie möglich sein. Na, im Alter, wenn wir nur vom Büro nach Hause hetzen, irgendwie, keine Ahnung, noch einen Schwimmkurs irgendwie noch hinten dran gehängt haben, dann sitzen wir beim Abendessen und sind irgendwie froh, dass wir einfach noch irgendwie das Möhrenstück ins Kind gekriegt haben, ja, und einfach nur erledigt. Es gibt Phasen und es ist total in Ordnung, wenn es solche Phasen, solche Stressphasen zwischendurch mal gibt, aber wenn sie so zu so einem Grundrauschen werden, wird es halt echt schwierig. Und dann haben wir auch keine tiefen Begegnungen mehr mit unserem Kind. Und das ist ja das Bitterste dann eigentlich.
Ja, also Zeit lassen für tiefe Begegnungen. Leonie, vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier warst und deine Tiefe und deine Weisheit geteilt hast und deine Erkenntnisse und Erfahrungen. Das auch in dem Buch getan hast, das ist ja auch nochmal sehr praktisch an vielen Stellen, genau. Wie man auch mit Konsumverhalten umgeht, wie man mit Zeit umgeht, wie man mit Spielzeugfülle umgeht. Da sind ja viele, viele Tipps auch drin. Danke dafür, danke auch für deine Arbeit, die du sonst tust. Ne? Du arbeitest ja unter anderem für Eltern und Eltern-Family, die Magazine. Und das ist, ich habe das so erfahren, wir haben die auch lange Zeit abonniert und die haben uns wirklich durch über 10 Jahre begleitet. Und das fand ich einfach, ja, die haben uns immer angerufen, gesagt, wollen sie nicht jetzt was anderes haben? Wieso? Nö, wir haben mich auch gerne alle paar Jahre angerufen. Wir sagen, nee. Es ist einfach so schön, ist, wenn man so eine Zeitschrift hat, so war das für uns, weil da so eine Art Begleitung da ist. Und wir wussten es eigentlich alles, aber trotzdem war es einfach angenehm. Und deswegen vielen Dank dafür, auch für die Arbeit, die du da leistest. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ah, das ist cool, das finde ich spannend, wo kann man sich mit dir verbinden? Also einmal das Buch, weniger ist mehr, was Familien wirklich brauchen. Was, wo kann man sich, wo bist du im Netz? Bist du, auf welcher Social-Media-Plattform bist du unterwegs am meisten?
Genau, ja, ich bin auf Instagram und Facebook, auch wenn das immer so klingt, als wäre man so ein Fossil, wenn man das sagt. Mhm. Aber meine Erfahrung ist, ganz viele sind auf Facebook und sagen es aber immer nur nicht, weil es irgendwie nicht mehr so cool ist. Aber genau, auf Facebook. Und ansonsten habe ich auch eine Website und da kann man auch mit mir in Kontakt treten, so über E-Mail, verrückterweise, ganz einfach.
Super, Links packen wir in die Shownotes. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen durftest?
Tatsächlich ein Stück Gelassenheit, dass viele Dinge nicht gar kein Problem sein müssen. Ne, so. Genau, ich weiß nicht, ob es das so konkret fasst, was du dir erhofft hast, aber tatsächlich so ein großes Maß an Gelassenheit habe ich zumindest das Erwachsene gelassen, also als Kind ist man ja gelassen in vielen, an vielen Stellen, aber das Erwachsene gelassen sein können, ja, ich glaube schon, das habe ich, erlaube ich mir jetzt, gelassen zu sein.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Vor allen Dingen meiner Mutter bin ich dankbar für das Gefühl, okay zu sein, so wie ich bin.
Oh, wow. Wenn du werdenden Eltern 3 Tipps mit auf den Weg geben könntest, quasi deine 3 Wahrheiten über das Elternsein, was du gelernt hast, und sagst, okay, das ist eigentlich da, konzentriert euch auf die 3 Dinge. Was wären das?
Seid gütig mit euch selbst. Es ist, Elternschaft ist immer Trial and Error. Man wird 1000 Fehler machen und 1000 Dinge aber auch gut entscheiden. Entwicklung ist robust. Die Kinder entwickeln sich seit Jahrtausenden relativ konstant gut. Von daher vertraut darauf und seid gütig mit euch. Seid kritisch mit dem Außen. Ne? Mhm. Immer schön gucken, was das auch für verrückte Rahmenbedingungen sind, in denen wir uns bewegen. Und ja, lebt wirklich im Hier und Jetzt. Es ist ein Autor, hat es, den zitiere ich in meinem Buch, der hat es auch gesagt, nur die Gegenwart lässt sich erleben. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir lernen, wir können die Zukunft sowieso nicht wirklich gestalten, wir können die Gegenwart gestalten und da sollten wir ganz viel Energie drauf verwenden, dass wir es hier und jetzt gut haben.
Sei gütig mit dir selbst, sei kritisch mit dem Außen und lebe im Hier und Jetzt. Leonie, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Tschüss.
Ja, was für ein poetisches und tiefes Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder noch besser, teil die Folge doch mit einer Freundin oder einem Freund, wo du denkst, ach, die könnte ein bisschen Inspiration, ein bisschen Motivation gut gebrauchen in ihrem Elternsein. Wenn du die Veränderung in deinem Familienleben, in deinem Elternsein wünschst, dann möchte ich dir sagen, Veränderung ist möglich. Transformation beginnt mit einer Entscheidung und dem Mut, den ersten Schritt zu tun. Transformation ist ein 5-Wochen-Programm und wir starten am 11. Mai.
Jetzt möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast und dass du bereits Veränderung lebst. Ja, selbst wenn du so wirklich gerade denkst, du kommst überhaupt nicht weiter, es funktioniert nicht, du fühlst dich ja erschöpft oder als würde alles feststecken. Ich weiß, auch du hast bereits Dinge verändert. Du machst Dinge schon anders als deine Eltern. Das ist gelebte Veränderung. Ich sehe das bei meinen Klientinnen und Klienten immer wieder, dass sie häufig vergessen, was sie bereits erreicht haben. Danke dir und alles Liebe und Gute. Bis bald.